So, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir stehen jetzt hier am Soldatenfriedhof Hürtgen und bei mir habe ich Dr. Christoph Rass von der RWTH Aachen, Forschungsgebiet Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Er hat ein Buch geschrieben über eine Infanteriedivision an der Ostfront, sehr lesenswert, Menschenmaterial, hat auch Beiträge geschrieben, unter anderem für das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg, herausgegeben vom Militärhistorischen Forschungsamt. Und er hat auch hier beim Historisch-Literarischen Wanderweg als Berater zur Verfügung gestanden. Und wir wollen jetzt hier doch mal zu der Frage der Opferzahlen sprechen. Denn einmal haben wir ja hier diese 68.000 Toten, also eine vollkommen unglaubwürdige Zahl, die hier im Raum steht. Wir haben einmal die Zahl von 12.000, in Anführungsstrichen sage ich nur 12.000 toten Deutschen gegenüber 54.000 toten Amerikanern. Das soll ja wohl auch noch ein bisschen so sagen, haha, da haben wir es den Amis ja nochmal gezeigt oder so. Wir sagen jetzt erstmal, diese Zahlen sind so nicht haltbar. Aber können wir momentan überhaupt mit Sicherheit sagen, wie die Zahlen wirklich aussahen?
Nun, als die Kämpfe hier im Westen beginnen, im Herbst 1944, da haben wir, wenn wir zum Beispiel versuchen, die Opferzahlen auf deutscher Seite festzustellen, zwei Probleme. Zum einen bricht im Grunde genommen in diesem Zeitraum, was die Personalverwaltung der Wehrmacht angeht und die statistische Erfassung von Opfern angeht, das Zählsystem, das Registriersystem langsam zusammen. Das heißt also, die Wehrmacht kommt schlicht und ergreifend nicht mehr mit den dann noch verfügbaren Strukturen hinterher, hier ordentlich Buch zu führen. Zum anderen sind die Aktenverluste in der Endphase des Krieges so hoch, dass es uns heute sehr schwer fällt, im Nachhinein aus dem erhaltenen Material Opferzahlen schlüssig zu rekonstruieren. Ein drittes Problem ist, Opferzahlen werden ja nicht nur bezogen auf den ganzen Krieg, sondern eben auch auf einzelne Schlachten. Und hier ist es also von sehr großer Bedeutung, wie wir zum Beispiel die Kämpfe am Hürtgenwald von der Ardennenoffensive, von den Rückzugskämpfen, von den anderen Kämpfen, die an der Reichsgrenze stattfinden, abgrenzen. Und gleiches gilt im Übrigen auch auf der amerikanischen Seite. Je nachdem, wer zählt, vor welchem Maßstab, für welchen Zeitraum, kommt man hier zu höchst unterschiedlichen Zahlen. Eins ist ganz sicher, die Zahl von 12.000 Toten auf deutscher Seite, die sagt uns entweder, wenn sie stichhaltig ist, dass die Kämpfe hier im Grunde wenig intensiv gewesen sein müssen. Denn wir müssen uns vorstellen, 12.000 Tote, das ist im Sommer 1944 an der Ostfront sehr viel mehr eingesetztes Personal, sehr viel heftigere Kämpfe, aber 12.000 Tote treten an der Ostfront in zwei Tagen auf.
Wahnsinn. Darf ich da kurz einhaken? Ich glaube, dass die Zahl 12.000 ein bisschen daher rührt, dass zum Beispiel der Volksbund ja auch angibt, dass in dieser Region 12.000 Soldaten beerdigt sind. Also wir haben hier im Hürtgenwald Soldatenfriedhof Hürtgen hier und Vossenack, das sind 5.500, glaube ich, und im weiteren Umfeld nochmal kleinere, also in Merode und so weiter, überall verstreut. Maria Wald haben wir kleinere Soldatenfriedhöfe und ich glaube, da denkt man, naja, wenn hier 12.000 Soldaten beerdigt sind, dann werden die hier wohl gefallen sein. Jetzt gibt es aber, sagen Sie mehr dazu, zwei riesige Friedhöfe in Belgien, Lommel, und in Eisselstein in den Niederlanden.
Also die Bestattungen auf Friedhöfen in Regionen von Schlachtfeldern, wenn man hier Gräber auszählt, das dürfte im Grunde ein Anhaltspunkt sein. Da kann man auch sehr interessante sozialwissenschaftliche Studien mit treiben, aber es ist keine statistische Grundlage, um Verluste zu berechnen. Also die Frage ist, wer wird auf welchem Friedhof bestattet, und das ist im Grunde ein nicht systematisches Verfahren. Das heißt also, die Toten, die hier gefallen sind, die können durch Umbettungen, auch zum Teil schon durch Überführungen während des Krieges, das findet hier ja heimatnah statt, die Toten sterben vielleicht in Lazaretten in Köln oder noch weiter rückwärtig. Das heißt also, über Umbettungen und Überführungen wird also ein relativ großer Teil der Toten etwa in ihren Heimatgemeinden liegen. Je nachdem, wer Tote birgt, liegen sie auf den Gräberfeldern des Volksbundes hier in der Nähe oder eben in Belgien oder den Niederlanden. Da ist also eigentlich kaum eine Grundlage gegeben, um zu statistisch validen Aussagen zu kommen.
Jetzt sagt also der Volksbund, dass in Lommel allein von den 40.000 Soldaten, das sind 8.000 von 1940. Der Rest sei aus dem Bereich nördlicher Ardennen, Aachen, Hürtgenwald bis rüber nach Remagen. Das wären ja schon allein 30.000 Tote, die aus dem Zeitraum September 44 bis März 45 dort beerdigt sind. Kommt daher, weil die erst in Henri-Chapelle waren und weil man nach dem Krieg die nochmal umgebettet hat. Als ich zum ersten Mal von Lommel gehört habe, habe ich gedacht, was machen die bei Antwerpen? Das kann ja niemals von hier sein. Das ist Scheldemündung oder Market Garden. Nein, die sind umgebettet worden von ganz hier aus der Nähe. Eisenstein, da gibt es ganz merkwürdige Zahlen, nämlich weil da liegen auch Tote von 1943. Das hat mir bis jetzt noch keiner erklären können. Und zwar nicht wenige. Also was war da los? Also ich denke mal, wir könnten zumindest festhalten, die Zahl 12.000 deutsche Soldaten seien in dem Bereich Hürkenwald. Und da wäre ja auch die Frage, was ist der Hürkenwald? Welches Gebiet? Die ist auf jeden Fall zu gering.
Dem würde ich zustimmen. Zur Frage der Friedhöfe. Wir müssen uns ja auch vergegenwärtigen, die Friedhofsstruktur, die wir heute sehen, die Topografie der Soldatenfriedhöfe, ist ja nicht die ursprüngliche, der ursprünglichen Bestattung, sondern, wie Sie eben richtig sagten, das Zusammenlegen der Friedhöfe, auch das Angebot an Hinterbliebene und Familien für Umbettungen in Heimatgemeinden bei dieser Zusammenlegung der Friedhöfe hat also dazu geführt, dass wir einfach nur durch Anschauung der heutigen Struktur im Grunde genommen keinerlei Aussagen mehr treffen können. Man müsste hierzu tatsächlich die allerdings unseres Wissens nach nicht zugänglichen Umbettungsprotokolle des Volksbundes Stück für Stück nachvollziehen, um zu sehen, wer warum auf welchem Friedhof liegt. Sehr viel einfacher wäre es dann, etwa eine statistische Untersuchung in den Beständen der ehemaligen Wehrmachtsauskunftsstelle, heute Deutsche Dienststelle in Berlin, wo man über die Zentralkartei, die als eine der sehr wenigen Aktenbestände bis sehr dicht ans Kriegsende heran tatsächlich militärische Verluste mit hoher Zuverlässigkeit verzeichnet hat. Da müsste man also über Stichprobenverfahren oder Ähnliches, könnte man also versuchen, sich einer tatsächlichen Zahl der Verluste hier im Westen im Herbst 44 anzunehmen.
Jetzt kommen wir doch nochmal zur der Frage der Opferzahlen, denn das Gespräch dreht sich ja eigentlich auch immer um die Frage, weil sie immer wieder auftaucht, weil sie vor allen Dingen immer wieder falsch angegeben wird, die Zahl. Was ist mit den Verlustzahlen hier im Hürkenwald? Also neulich habe ich auf dem Forum sogar gelesen, 70.000 Tote allein bei der Allerseelenschlacht.
Nun, man muss unterscheiden, insbesondere wenn man aus dem Englischen übersetzt, wenn Engländer und Amerikaner von Casualties sprechen, dann meinen sie die Verluste, das heißt also die nicht mehr einsatzfähigen Soldaten, gleich ob sie verwundet, verschnupft oder gefallen oder vermisst sind. Diese Zahlen sind also immer sehr hoch und nur ein sehr kleiner Anteil dieser sogenannten Casualties ist dann tatsächlich gefallen oder vermisst. Das kann natürlich von Gefecht zu Gefecht, von Schlacht zu Schlacht und variiert auch von Krieg zu Krieg. In meinen eigenen Untersuchungen hat sich eigentlich als relativ zuverlässiges Verhältnis herausgestellt, dass von den Gesamtverlusten ungefähr 30% auf Tote und Vermisste entfallen.
So hoch?
Naja, es kommt auch an, wie rum man es betrachtet. Und ich muss dazu sagen, es kommt eben immer tatsächlich darauf an, genau hinzusehen. Es gibt Schlachten, in denen liegen die Verlustzahlen, die Zahl der Toten und Vermissten sehr, sehr viel höher. Es gibt natürlich Auseinandersetzungen, in denen kaum Tote und Vermisste zu beklagen sind. Wenn ich sage, ein Verhältnis von 7:3, dann ist das sozusagen der lange Durchschnitt, was den Zweiten Weltkrieg angeht, insbesondere auch geprägt durch die Erfahrungen an der Ostfront.
Ich möchte jetzt zum Schluss nochmal auf die alles beherrschende Frage kommen, wie hoch waren die Verluste? Wir haben die Inschrift auf der Tür oben in der Kirche in Fossenack, die ist also sehr früh, die ist aus den 50er Jahren, glaube ich, oder 60er Jahren, da steht schon diese ominöse Zahl von 68.000 Toten drauf, wo man immer sagt, kann nicht sein. Also erstmal müssen wir uns mal darüber verständigen, was ist die Schlacht im Hürkenwald? Jetzt sage ich mal, der Einfachheit halber, nehmen wir das Dreieck Aachen-Düren-Monschau und nehmen die Schlacht um Aachen auch damit rein, weil wir dann aus dem Grunde, nee, dann kann man eine verlässliche Statistik, nämlich die Statistik der First US Army, sonst kommen wir da also absolut ins Schwimmen und dann sagen wir mal, wir nehmen den Zeitraum von Mitte September bis zum Vorabend der Ardennenoffensive. Danach ist hier nicht mehr so der Schwerpunkt. So, dann haben wir doch ziemlich genaue Zahlen. Die erste First US Army gibt an 7.300 Tote, 4.000 Vermisste etwa, 43.000 Verwundete. Und jetzt kommt die unglaubliche Zahl von 54.000 nicht kampfbedingte Ausfälle, Non-Battle Casualties. Also ein Euphemismus, um die Statistik ein bisschen schön zu rechnen. Das sind Lungenentzündungen, das ist Grabenfuß. Wenn ich meine Socken nicht wechsle, der Fuß schwillt auf. Die sind dann teilweise als Battle Casualty evakuiert worden und in Lüttich auf Kurebene umgewidmet worden, um das zu verstören. Also wir kommen da auf eine Gesamtopferzahl, in denen doch nur 3 Monaten von 112.000 Mann Verluste, Soldaten, die nicht mehr eingesetzt werden können, einige. Und jetzt haben wir dann nochmal etwa 2.000 Tote, die während der Behandlung versterben, die gar nicht in den 8.000, 7.000 drin sind. Also da wird es schon wieder ganz undurchsichtig. Wir könnten mal sagen, wenn seriöse Historiker wie Charles MacDonald oder andere für diesen Bereich Hürtgenwald hier, den ich jetzt genannt habe, etwa 12.000 bis 13.000 tote amerikanische Soldaten ansetzen, dann ist das, glaube ich, sehr realistisch.
Ja, es sind sicher begründete Schätzungen, die auch angesichts der Gesamtverluste für eine relativ niedrige Zahl der Todesopfer an den Gesamtverlusten sprechen würden. Ich hatte eben von dem Verhältnis 7:3, hier hätten wir jetzt 9:1. Was allerdings vor dem Hintergrund der hohen Zahl der Non-Battle Casualties, die also eben die nicht tödlichen Verluste sehr stark in die Höhe treiben, wieder nachvollziehbar ist. Würden wir die rausrechnen, wären wir wieder bei einem anderen Ergebnis.
Ich muss aber nachhaken, die Non-Battle Casualties heißt ja nicht, dass sie nicht tödlich sind. Da schweigt die Statistik. Also wenn ich das Verhältnis habe, 43.000 Verwundete zu etwa 7.300 Toten und 4.000 Vermissten, von denen hier, wo wir stehen, immer noch irgendwo in den Wäldern 500 ungefähr liegen. Und jetzt sagen die, jetzt habe ich 53.000 Non-Battle, also Verwundete. Das geht von der Syphilis bis zum schweren Verkehrsunfall. Die Jeeps haben keinen Gurt, die haben kein Sicherheitsglas, die haben keine Nackenstütze. Also besoffen mit dem Jeep im Abhang runter, das war's. Und da werden keine Toten angegeben. Also die Zahl könnte höher sein.
Mhm. Durchaus. Ich will aber vielleicht von den Zahlenspielen mal noch einen Schritt zurücktreten. Und wenn man sich die im Raum stehenden Zahlen ansieht und kritisch hinterfragt, dann kommt man ja doch wieder zu dem Ergebnis, wir haben hier im Herbst 1944 eine für die Verhältnisse der Westfront und den Kampf der Wehrmacht gegen die US Army eine sehr intensive, auch sehr blutige, sehr hart geführte Schlacht offensichtlich, in der sich beide Gegner hohe Verluste beibringen und in der es auch nicht ungewöhnlich ist zu sehen, dass die amerikanischen Verluste gegenüber den deutschen Verlusten höher sind bzw. höher zu sein scheinen, denn die Wehrmacht befindet sich hier in der Defensive und der Gegner, der sich in der Defensive befindet, hat in der Regel die niedrigeren Verluste, so lange bis er überrannt wird.
Dr. Christoph Rass, ich danke Ihnen und ich mache hier als Vorstandsvorsitzender der Konium-Stiftung Kultur das Angebot, die nächste Magisterarbeit in Ihrem Institut sollte mal zu der Frage gehen, gibt es da eine Klärung vor allen Dingen der deutschen Zahlen, aber auch mal eine kritische Nachfrage der Statistiken der amerikanischen Seite, um da mal Licht ins Dunkel zu bringen.
Kehren Sie nun zum Ausgangspunkt dieser Themenschleife, dem Wanderparkplatz Brandenburger Tor, zurück. Sie haben jetzt das letzte Multimedia-Dokument des historisch-literarischen Wanderweges gehört. Bitte achten Sie auf kommende Updates mit neuen Interviews und Filmdokumenten. Informationen dazu finden Sie auf unserer Homepage www.mm-historyguide.de.